Die Lücke ist ärgerlich.
Das haben Lücken so an sich, Klaus.
Aber die Lücke, über die wir heute sprechen, die ist besonders ärgerlich.
Du meinst die Rentenlücke zwischen Mann und Frau?
Genau. Frauen leisten viel für die Familie und für die Gesellschaft, aber haben im Alter weniger Rente.
Wie Frauen das ändern können, fragen wir heute Vanessa Übel.
Sie ist gerichtlich zugelassene Rentenberaterin in Bad Kreuznach.
Außerdem sprechen wir über Finanzhelden in der Schule.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Fabian Dittrich, wir sind Sprecher des DIA.
Nun Fabian, was machen die Immobilienpreise vor deiner Haustür?
Höhenflüge.
Also kein Schnäppchen gefunden. Dabei hattest du doch Hoffnung nach unserer letzten Podcast-Ausgabe, in der wir über Immobilienpreise und ihre Entwicklung in Deutschland gesprochen haben.
Ja, zu den Orten, in denen wir noch günstige Immobilien ausgemacht hatten, dazu zählt meine Gegend auf gar keinen Fall. Ja, oder man muss nochmal den Kaufpreis ins Haus stecken bei der Renovierung.
Also wirst du auch die nächsten Podcast-Ausgaben in deiner Küche aufnehmen.
In der Küche meiner Mietwohnung. Davon kannst du ausgehen. Das Thema selbstgenutzte Immobilie streiche ich also erstmal aus meinen Gedanken.
Aber nicht sofort. Heute musst du dich noch einmal damit beschäftigen. Denn Alex aus Erfurt fragte uns, wodurch sich die Immobilienpreise, die unser Gast, der Geschäftsführer der Immobilienbewertungsplattform Scoparty, vorgestellt hat, von den Werten der regionalen Gutachterausschüsse unterscheiden.
Ja, das gibt natürlich schon Unterschiede, aber die Quadratmeterpreise oder so, das ist sehr ähnlich. Ja, das sind die Unterschiede gering, würde ich mal sagen. Das Problem ist, glaube ich, eher bei einer Preisschätzung von einer Immobilie. Der Preis wird ja eigentlich durch die Transaktion gesetzt. Und Immobilien werden halt nicht oft verkauft. Ja. Insofern ist der Preis immer eine Schätzung eigentlich. Wir machen das ja für ganz Deutschland. Das heißt, wir müssen ja auch die Gebäudegrößen, das Baujahr und so weiter schätzen. Weil die Daten gibt es halt auch nicht. Ja. Es gibt schon ein paar Daten von Infas, es gibt ein paar Daten von der Post und aus anderen Quellen. Aber die Datenlage in Deutschland ist schlecht, würde ich mal sagen. Das ist in anderen Ländern viel, viel besser. Zum Beispiel in den Niederlanden wird jeder Hauskauf für den Preis öffentlich registriert, kann man abrufen. In UK ist es so. Also in Deutschland ist es sehr, sehr unübersichtlich.
Also knapp zusammengefasst, die Gutachterausschüsse haben die Werte von den Immobilien, die tatsächlich verkauft worden sind, während Scoparty versucht, möglichst viele Immobilien in Deutschland auf der Plattform zu erfassen.
Wenn auch Ihnen mal etwas unklar ist, dann schreiben Sie uns einfach an info@dia-vorsorge.de.
Sie dürfen nicht nur fragen, Sie dürfen auch vorschlagen, nämlich ein Thema, über das wir in einer unserer nächsten Podcast-Ausgaben reden sollten.
So, und jetzt diese
gute Nachricht.
Lass uns über Helden reden.
Letztens warst du so schön poetisch und heute wird es gar pathetisch.
Praktisch wird es, Fabian, praktisch.
Jetzt bin ich verwirrt.
Na, dann kläre ich dich mal auf. Finance Heroes heißt eine neue App, die Jugendlichen Finanzwissen vermittelt. Aber nicht abstrakt, sondern mittels lebensnaher Situationen. Eben ganz praktisch. Verstehst du jetzt den Zusammenhang?
Ja, es dämmert. Aber ich befürchte, Teens haben doch eher TikTok auf dem Smartphone anstelle einer App über Finanzwissen.
Damit magst du sogar recht haben. Die App ist aber in erster Linie auch für die Schule gedacht. Deren Erfinder sind nämlich der Meinung, dass Finanzbildung in Deutschland ein paar frische Ideen vertragen kann.
Naja, das predige ich ja schon lange. Die Beschäftigung mit Geld muss nicht dröge und nicht langweilig sein.
Ja, wobei du unter Beschäftigen vor allen Dingen Ausgeben verstehst.
Ausgeben, einnehmen, das sind doch bürgerliche Kategorien. Aber mit welchen frischen Ideen treten denn diese Finanzhelden an?
Spielerisch treten sie an. Die App präsentiert lebensnahe Situationen, zum Beispiel die Finanzierung eines Autos. Die User müssen ihre Spielfigur möglichst zufrieden machen. Das passiert aber nur dann, wenn es keinen Stress mit den Finanzen gibt.
Den gibt es im Leben schließlich oft genug, das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Vielleicht solltest du auch mal eine Runde mit dieser App spielen. Wenn du wissen willst, wie sie funktioniert, dann schau auf unserer Website vorbei.
Und das können Sie natürlich auch machen. dia-vorsorge.de.
Fabian, wie hoch schätzt du die Durchschnittsrente in Deutschland?
Dachte ich mir schon, dass du mit dem Thema heute um die Ecke kommst. Daher habe ich vorhin schnell nochmal auf der Webseite der Deutschen Rentenversicherung geschaut. Im Jahr 2020 waren das 900. 89 Euro netto vor Steuern, wenn man alle nimmt, die eine Altersrente bekommen.
Ich merke schon, ich muss mir künftig schwerere Fragen für dich ausdenken.
Nur zu, denn ich kann dir auch gleich noch die Unterschiede zwischen Frauen und Männern aufzählen.
Genau darauf wollte ich hinaus.
Ja, in den alten Bundesländern sind es bei den Männern 1.182 Euro, bei den Frauen dagegen nur 774. Darüber sollten wir reden.
Machen wir sofort mit Vanessa Übel aus Bad Kreuznach. Sie ist freie Rentenberaterin und kennt dieses Problem zur Genüge. Und sie hat eine klare Vorstellung davon, wie die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern kleiner werden könnte.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Frau Übel. Liebe Grüße nach Bad Kreuznach.
Dankeschön. Viele Grüße zurück in die Hauptstadt.
Ja, guten Tag, Frau Übel. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Sie sind ja vor wenigen Monaten Mutter geworden und Sie sind Fachfrau für Rentenfragen und damit eine Idealbesetzung für unser heutiges Gespräch. Bevor wir über Details der Altersvorsorge von Frauen sprechen wollen, eine generelle Frage vorweg. Berücksichtigt das deutsche Rentensystem denn die Familienarbeit ausreichend?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin der Meinung, dass dies nicht der Fall ist. Wenn Sie überlegen, das deutsche Rentensystem schreibt der Frau, die das Kind erzieht, das muss ja nicht zwangsläufig die Mutter sein, für die ersten drei Lebensjahre die sogenannte Kindererziehungszeit zu. Und fragen Sie mal in Ihrem Bekanntenkreis, welche Mutter geht nach dem dritten Geburtstag ihres Kindes wieder voll arbeiten? Da werden Sie bei den meisten keine Zustimmung erfahren.
Was meinen Sie denn, welcher Anteil der Rentenlücke zwischen Frauen und Männern systembedingt ist und wie viel geht auf individuelle Entscheidungen der Familien zurück?
Hierzu habe ich persönlich jetzt keine Untersuchung gefunden, die genau dies erfragt, aber ich bin der Meinung, dass es sehr häufig auch der familiären Umstände geschuldet ist. Wir sind immer noch in einem Bereich, in dem die Männer mehr verdienen als die Frauen und letztendlich, losgelöst der Rentengedanken, muss im Monat der Unterhalt stimmen, der für die Familie sehr wichtig ist. Und da geht der Trend dann immer noch dazu, dass die Männer eben weiter arbeiten gehen und die Frauen sich um die Care-Arbeit zu Hause kümmern. Aber ob das jetzt immer tatsächlich systembedingt ist oder eine individuelle Entscheidung, ich denke, die individuelle Entscheidung kommt dann, weil es anders nicht funktioniert. Also keine Frau würde wahrscheinlich sagen, sie arbeitet gerne auf Teilzeit, weil ihr Mann mehr verdient.
Sie hatten schon kurz auf die Kindererziehungszeiten hingewiesen. Erläutern Sie doch noch mal ein bisschen ausführlicher. Was gibt es für Mütter oder auch für Personen, die Kinder erziehen? Und was muss ich da tun, damit ich das erhalte?
Genau, also die Kindererziehungszeit bekommen Sie für die ersten drei Lebensjahre ihres Kindes. Jetzt ist es natürlich so, dass sie durchaus auch ein zweites Kind bekommen. Wenn das ja sehr zeitnah passiert, dann brauchen sie sich keine Gedanken machen. Sie bekommen trotz alledem 3 Jahre. Also können wir mal festhalten, für jedes Kind, das geboren wird, das später auch angenommen wird, bekommen sie diese 3 Jahre der Kindererziehungszeit. Zusätzlich gibt es eine sogenannte Kinderberücksichtigungszeit. Die ist im Hintergrund, die gibt jetzt keine direkten Entgeltpunkte, die gibt aber indirekt eine Aufwertung ihrer späteren Beitragszahlungen. Aber für die Kindererziehungszeit muss erstmal nichts passieren. Ich habe es selber gemerkt, Sie haben angesprochen, ich bin Mutter, inzwischen ist mein Sohn 10 Monate alt und das erste Schreiben war die Steueridentifikationsnummer meines Sohnes und das zweite Schreiben war von der Rentenversicherung die Mitteilung, dass eben die Kindererziehungszeit mir gut geschrieben worden ist. Und hier muss man allerdings sagen, dass man dem Ganzen, das wird automatisch der Mutter zugeschrieben, aber es kann ja durchaus sein, dass auch der Vater zu Hause bleibt und somit die Kindererziehungszeit besser beim Vater wären. Deswegen ist es sinnvoll, hier dann auch mal nachzuschauen, ist es denn so sinnvoll, weil die Rentenversicherung macht's einfach und wir sollten da doch drüber schauen und eventuell noch mal etwas anpassen. Aber primär muss die Frau erstmal nichts tun, denn die Rentenversicherung macht erstmal alles, dass die Zeiten bei ihr sind. Ob das dann am Ende richtig ist, muss man dann später noch mal überprüfen.
Ja, aber schön zu hören, dass mal was ohne Antrag geht und automatisch von Seiten des Staates läuft und dass man es dann auch noch korrigieren kann, wenn die Erziehungszeit aufgeteilt wird. Aber was sollte man denn vielleicht trotzdem noch beachten oder vor allem, was sollte Frau beachten, wenn sich ja ihre Vorsorgesituation durch die Geburt eines Kindes oder die nahende Geburt eines Kindes ändert? Welche Fragen sollten sich Frauen stellen? Welche Fragen haben Sie sich auch gestellt in der Situation?
Also man muss sich natürlich in erster Linie die Frage stellen, wann sehe ich für mich den Wiedereintritt in den Job? Sehe ich den überhaupt zeitnah? Jetzt hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich wusste, was in der Rentenversicherung passiert für mich sozusagen und konnte abwägen. Und in der Rentenberatung als selbstständige Rentenberaterin ist man auch wesentlich flexibler als in einer Beschäftigung. Aber das sind die ersten Fragen, die man sich als Frau tatsächlich stellen muss. Und man muss mit dem Partner sprechen oder der Partnerin. Das kann ja durchaus auch sein. Man muss schauen, wie gestalten wir unser Familienleben? Was haben wir eventuell für andere Möglichkeiten, um eine Alterssicherung darzustellen, sicherzustellen? Denn der eine Teil ist die gesetzliche Rentenversicherung, aber der andere Teil kann ja auch eine private Vorsorge sein, die durchaus bespart werden kann, die dann aber der Frau zugute kommt und vom Gehalt des Ehepartners gezahlt wird.
Lassen Sie uns doch mal ein Beispiel konstruieren, um ein Gefühl zu bekommen, was diese Kindererziehungszeiten für die Frau tatsächlich bringt. Nehmen wir eine Frau, sagen wir so Mitte 30, sie hat 2 Kinder. Was würde sie an mehr Rente bekommen aus diesen Kindererziehungszeiten?
Genau, also wie schon erläutert, bekommt sie für jedes Kind 3 Entgeltpunkte. Das heißt, mit dem ersten Kind hat sie 3 Entgeltpunkte, mit dem zweiten Kind hat sie dann nochmal zusätzlich 3 Entgeltpunkte plus die Kindererziehungszeit, die Kinderberücksichtigungszeit. Entschuldigung, Sie sehen auch, die Rentenberater verwechseln hier immer mal die Begrifflichkeiten. Für die doppelte Erziehung 2 Kinder gibt es immer nochmal eine Aufwertung. Das heißt, man kann gut sprechen, dass sie 7 Punkte zusätzlich bekommen. Wobei man sagen muss, dass es sehr individuell ist, weil die Aufwertung, die indirekt erfolgt, eben auch vom Gehalt abhängig ist. Wie viel verdient die Frau, wenn sie wieder Teilzeit arbeiten geht? Wie liegen die Geburten auseinander? Es ist auf jeden Fall immer ratsam, hier die Fachfrau oder den Fachmann als Rentenberater einmal anzusprechen, um zu gucken, wie sinnvoll ist es, tatsächlich zu einer gewissen Zeit arbeiten zu gehen. Ja.
Ja, und dann lassen Sie uns das doch mal ganz konkret machen. Sie haben die Teilzeit ja angesprochen, also weniger Rentenansprüche, als wenn es normal im Berufsleben weitergegangen wäre. In der gesetzlichen Rente sind die Folge. Ist es denn Ihrer Meinung nach dann sinnvoll, freiwillig Rentenbeiträge zusätzlich einzuzahlen?
Leider ist diese freiwillige Einzahlung nicht möglich. Also es wäre bestimmt eine schöne Möglichkeit, dass man sagt, man hat Familieneinkommen, dass man so einzahlen kann, um eben dann für den späteren Rentenbezug vorzusorgen. Aber das ist derzeit nicht möglich. Was man machen kann, und das bietet sich gerade für die Frauen an, die studiert haben, ist die Nachzahlung der Zeiten der Ausbildung. Das heißt, Frauen, die jetzt ein langes Studium hinter sich haben, die haben in dieser Zeit in der Regel keine Beiträge eingezahlt. Und das fehlt dann natürlich gemessen auf das ganze Berufsleben schon enorm. Und diese Zeiten können sie nachzahlen. Und das bietet sich an, wird aber gar nicht so sehr genutzt. Also da ist auf jeden Fall auch Nachholbedarf. Und man darf nicht vergessen, sie dürfen das nur bis zu einer gewissen Altersgrenze. Das heißt, wenn sie zu alt sind und Hand aufs Herz, wann machen wir uns Gedanken über die Altersvorsorge, wenn man nicht vom Fach ist? Das ist in der Regel erst später. Und das ist auf jeden Fall etwas, das sollten sie so, wenn sie 40, 45 sind, auf jeden Fall allerspätestens angehen, um da zu schauen, um auch die Fristen einzuhalten, um es überhaupt umsetzen zu können.
Lassen Sie mich mal noch bei dem Thema freiwillige Einzahlung bleiben. Ich kann ja, wenn ich sozusagen Rentenabschläge bei vorzeitigem Eintritt verhindern will, Geld einzahlen in die Rentenversicherung. Wäre das vielleicht ein kleiner Umweg im Alter dann, dass ich sozusagen der Rentenversicherung sage, ich würde vielleicht gerne ein bisschen früher in Rente gehen, möchte aber keine Abschläge zahlen, dadurch freiwillige Beiträge leisten kann, dann doch nicht früher gehe, aber am Ende eine höhere Rente habe? Wäre das eine Lösung, wenn es auch ein bisschen kompliziert klingt?
Das kann man natürlich, genau, das ist diese Abschlagsminderung sozusagen. Hier ist es allerdings wiederum so, dass das frühestens mit 55 Jahren geht. Das heißt, dann können Sie sich erst eine Auskunft einholen bei der deutschen Rentenversicherung. Und hier muss man dazu sagen, dass das nicht immer ratsam ist, weil Sie geben dort eine Prognose an. Sie sagen, Sie möchten die Altersrente gerne zu Stichtag X entnehmen und daraufhin werden die Abschlagssummen abgestellt. Also Sie zahlen die Summe komplett ein, gehen wir von diesem Beispiel mal aus. Sie müssen das nicht, aber Sie haben sie komplett eingezahlt, gehen dann aber dennoch nicht zu diesem Stichtag in Rente, weil Sie sagen, es macht gerade so viel Spaß oder wir brauchen das Einkommen halt trotzdem. Dann ist diese Einzahlung verfallen. Das heißt, alles, was Sie zu viel gezahlt haben, freut die Rentenversicherung, aber nicht Ihren Geldbeutel. Und deswegen ist das etwas, wie gesagt, Sie können erst später Gedanken sich drüber machen. Das hilft jetzt den Müttern, die gerade ihre Kinder bekommen haben oder gerade in dem Umbruch sind, hilft das wenig weiter. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte.
Also halten wir fest, freiwillige Einzahlung in die Rentenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung wären eine Möglichkeit, nicht unmittelbar für die Kindererziehungszeiten, aber über den Umweg in der ersten Lebenshälfte, über die Ausbildungszeit. Und das andere sollte man dann gut beraten am Ende des Berufslebens schauen, ob es sich da lohnt, für die abschlagsfreiere oder abschlagsfreie Rente einzuzahlen. Jetzt gibt es aber natürlich auch eine ergänzende private Altersvorsorge, die denkbar wäre, um eine Lücke zu schließen. Wozu würden Sie denn da Ihren Kundinnen raten?
Bei der betrieblichen Altersvorsorge muss man schauen, oder auch bei der privaten Altersvorsorge. Bei der betrieblichen Altersvorsorge bleiben wir mal bei dem Bereich. Da ist es so, dass man ja die Möglichkeit hat, über Gehaltsumwandlung Beiträge ja in eine Versicherung fließen zu lassen, die dann später parallel ausgezahlt wird zur gesetzlichen Rentenversicherung. Hier muss man aber aufpassen, gerade als Frau in einer Teilzeitbeschäftigung. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass die Kinderberücksichtigungszeit, die Sie für 10 Jahre für jedes Kind erhalten, dass die eine Aufwertung Ihrer Beiträge in der deutschen Rentenversicherung vornimmt. Haben Sie jetzt eine Entgeltumwandlung und schmälern damit Ihr Bruttogehalt, ist natürlich auch die Aufwertung geringer. Ja, es kann sich teilweise kaputt machen sozusagen. Also hier ist es auf jeden Fall ratsam zu schauen, wie viel möchte ich umwandeln? Bin ich am Ende in diesem kritischen Bereich, in dem ich Probleme habe, dass ich sozusagen mit der Entgeltumwandlung eher meine gesetzliche Rente minimiere, als dass ich sie gleichbleibend lasse oder aufwerte?
Sprechen wir doch mal über eine ganz unromantische Maßnahme, nämlich über den Ehevertrag. Bietet er eine Lösung, damit die Altersvorsorge der Frau geregelt wird? Und wenn das so ist, wie ist Ihre Erfahrung? Wird wirklich davon Gebrauch gemacht?
Ein Ehevertrag bietet durchaus Möglichkeiten. Sie müssen ja überlegen, wann wird ein Ehevertrag geschlossen? Er wird geschlossen, wenn sich die Eheleute hold sind. Das heißt, es ist noch kein böses Blutvergießen. Man möchte eine faire und für beide Seiten einvernehmliche Altersvorsorge. Und da kann man dann sich durchaus auf gute Umsetzungen einigen. Nur das Problem ist, es wird schlichtweg zu wenig genutzt. Das ist klar. Und da ist auf jeden Fall auch noch Potenzial nach oben. Aber Möglichkeiten gibt es auf alle Fälle, dass man hier Umverteilungen sozusagen von Altersvorsorgeansprüchen vornimmt.
Ja, das ist immer so. In der Ehe sollte man sich mit einigen dieser unromantischen Fragen beschäftigen. Da fällt mir eine unserer vergangenen Folgen ein, wo wir uns mit einem Berater zu den ganzen Vorsorgethemen unterhalten haben und der so schön gesagt hat, verheiratet sein allein bringt gar nichts. Also beraten lassen und gegebenenfalls regeln. Aber kommen wir mal zu den wahrscheinlich Unverheirateten. Die Zahl der Alleinerziehenden geht ja seit einiger Zeit wieder etwas zurück, ist mit rund 2 Millionen Menschen in unserem Land aber dennoch noch erheblich. Wer alleine sorgt, der hat natürlich es auch schwerer. Haben Sie einen speziellen Rat für die Altersvorsorge von Alleinerziehenden?
Wir können hier natürlich nicht aufsatteln. Wir haben ja gesprochen, gibt ein gewisses Mindeste, das in der gesetzlichen Rentenversicherung abläuft. Was man machen kann und was meistens gerade im Niedriglohnsektor oder eben bei Alleinerziehenden, die ja durch die Care-Arbeit in der Familie weniger Gehalt bekommen, vergessen wird, ist tatsächlich die betriebliche Altersvorsorge. Weil, wir hatten es schon zu Beginn des Gesprächs, das Geld muss fließen. Es muss im Monat ein gewisser Betrag reinkommen und wenn der geschmälert wird durch die betriebliche Altersvorsorge, kann das wehtun. Aber wie wir jetzt gerade in dem Thema mitbekommen, die Altersvorsorge ist auch wichtig. Das heißt, hier macht es Sinn, sich die Unterlagen für die betriebliche Altersvorsorge des Arbeitgebers geben zu lassen, wenn man nicht sogar schon etwas abgeschlossen hat, damit zu einem Rentenberater in genau diesem Bereich zu gehen. Also wir haben ja auch Abstufung, der eine macht betriebliche Altersvorsorge, der andere ist vielleicht sogar nur im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge tätig und dort einfach mal alle Unterlagen durchgucken lassen, was macht Sinn, kann ich hier noch eine Aufwertung meiner Altersvorsorge vornehmen, die mir jetzt monatlich eventuell nicht unbedingt gleich das Genick bricht.
Lassen Sie uns über einen ganz speziellen Fall reden, über die Adoption eines Kindes. Wer bekommt in diesem Fall die Entgeltpunkte für die Kindererziehungszeiten? Die Mutter, die das Kind zur Welt gebracht hat, oder die Frau oder Familie, die das Kind letztendlich großzieht?
Grundsätzlich bekommt es die Mutter oder die Familie, die das Kind aufzieht. Hier ist es wichtig, wann ist das Kind in die Familie gekommen? Ich hatte jetzt letztens eine Mandantin, die hat ihr Kind zwar adoptiert, aber sehr spät erst aufgenommen. Das heißt, die Kindererziehungszeit war rum. Dann bekommt man die natürlich auch nicht mehr. Wenn man jetzt aber das Kind beispielsweise früher im Haushalt aufnimmt, die Adoption aber erst später erfolgt, dann ist wichtig, dass die Aufnahme im Haushalt auch letztendlich die Gutschrift der Kindererziehungszeit innehat. Das heißt, da sollte man ganz genau schauen, was hat die Rentenversicherung da in meinem Versicherungsverlauf denn gut geschrieben? Hat sie überhaupt was gut geschrieben? Das war jetzt bei meiner Mandantin nämlich gar nicht der Fall. Auch die Kinderberücksichtigungszeiten müssen ja dann geprüft werden. Und da kann man aber sagen, die Frau oder die Familie, die das Kind aufnimmt, die bekommt dann auch die Zeiten ab Aufnahmedatum in der Familie.
In dem Zusammenhang fällt mir noch eine Frage ein, die vielleicht ein wenig vom Thema wegführt. Wir wollten ja heute über die Altersvorsorge von Frauen reden, aber können eigentlich auch Väter Mütterrente bekommen?
Wenn die Väter zu Hause geblieben sind, um die Kinder zu erziehen, ist das durchaus auch möglich, ja.
Ja, in der politischen Diskussion wird immer mal das Stichwort Rentensplitting gespielt. Das könnte geeignet sein, die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern zu verringern. Wie funktioniert denn so ein Rentensplitting und was halten Sie davon?
Also das Rentensplitting heißt ja nur, dass die Eheleute ihre Ansprüche hälftig aufteilen. Das heißt, es wird geschaut, was hat sie erwirtschaftet, was hat er erwirtschaftet. Wir schmeißen dann einen Topf und jeder kriegt die Hälfte. Ob das jetzt tatsächlich die Altersvorsorge der Frauen verbessert, wage ich zu bezweifeln, weil der eigene Ehemann gibt ja seinen Teil auf. Also gebessert hat sich für die Familie tatsächlich nichts. Nur die Frau sieht auf ihrem Rentenbescheid, sie hat mehr. Das ist das eine. Und was man hier auch nicht vergessen darf, das Ganze erfolgt erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze. Das heißt, bei einer vorgezogenen Altersrente passiert mit dem Rentensplitting noch gar nichts. Das heißt, der Mann geht vorgezogen in Altersrente, bekommt seine hohe Rente. Die Ehefrau geht auch vorgezogen in Altersrente, kriegt ihre niedrige Rente. Das läuft so durch. Und dann zum Regelaltersgrenzen erreichen beide, also es müssen beide die Regelaltersgrenze erreicht haben. Das heißt, wenn der spätere Zeitpunkt dann erreicht ist, dann kommt die Rentenversicherung und nimmt beides und schmeißt es in einen Topf. Aber wie gesagt, die Frau hat dadurch nicht mehr oder die Familie hat nicht mehr, sondern es ist nur anders verteilt.
Dann denken wir doch mal über ein paar Vorschläge nach, wie es vielleicht besser werden könnte. Unsere Familienministerin ist nach eigenem Bekunden überzeugte Feministin. Das ist ja schon mal eine gute Grundlage für Veränderung oder für Neuerung in der Familienpolitik. Welche Schritte würden Sie sich von unserer Familienministerin mit Blick auf die Altersvorsorge der Frauen wünschen?
Wir brauchen auf jeden Fall eine Aufwertung der Care-Arbeit. Wir haben schon die Versorgung von pflegebedürftigen, alterserschöpften Eltern beispielsweise. Aber die Arbeit, die mit den Kindern einhergeht, wie gesagt, die hört nach 3 Jahren nicht auf, sondern die fängt dann meistens erst richtig an, wenn sie an die Schulzeit denken, wenn sie an die Zeit dazwischen denken. Und das müsste aufgewertet werden. Und wie gesagt, das kann nicht pauschal der Frau zugesprochen werden, weil es auch genug Väter gibt, die diesen Job übernehmen. Aber man sollte doch hier schauen, dass eben die Teilzeitarbeit, die parallel erfolgt, nicht auch noch abgewertet wird, was durchaus auch teilweise der Fall ist. Und da haben wir noch Potenzial. Und es ist ja schön, dass unsere Familienministerin überzeugte Feministin ist. Vielleicht geht sie ja das Thema dann an. Und wir haben demnächst ja zumindest keine Minimierung mehr, wenn man zu viel verdient, während man in den ersten 3 Jahren sein Kind erzieht.
Tja, zum Schluss stellen wir all unseren Gästen immer 2 Fragen. Die erste ist, wie stehen Sie zu einem geplanten staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
Dass unser Rentensystem früher oder später vor einem Problem steht, das ist uns allen bewusst. Der demografische Wandel, der ist da, den können wir nicht kleinreden. Ob sich das rein über einen Fonds aufheben lässt, wage ich zu bezweifeln. Also da muss noch mehr kommen. In welche Richtung das gehen kann, da möchte ich mich jetzt tatsächlich auch gar nicht zu äußern. Das wüsste ich jetzt auch so nicht, ist auch ja nicht mein Aufgabengebiet. Aber rein über einen Fonds werden wir das Ganze wahrscheinlich nicht aufgehoben bekommen.
Und nun kommt noch eine ganz persönliche Frage. Wie gut sind Sie selbst für das Alter aufgestellt?
Also ich muss gestehen, dafür, dass ich das Wissen habe, teilweise noch ein bisschen zu schlecht. Aber ich habe meine Altersvorsorge breit gefächert. Das heißt, wir haben im Bereich der Immobilien ein bisschen was. Wir haben Fonds, die betriebliche Altersvorsorge aus meiner ehemaligen Beschäftigung läuft noch, die gesetzliche Rentenversicherung. Also es ist breit aufgestellt, aber wie weit es in den einzelnen Bereichen noch verbessert werden könnte, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Ja. Sie sind also so ein bisschen zumindest in der Rolle des Schuhmachers, der gewöhnlich den schlechtesten Leisten hat.
Definitiv, ja, aber ich bin auch Mutter und weiß ganz genau, wie alle Mütter sich gerade fühlen, wenn das Kind irgendwie schreit und man versucht, die Rechnungen zu bezahlen und zu wissen, wo das ganze Geld ist, und dann soll sich mal einer abends hinsetzen und sich Gedanken über diese Themen machen. Es ist nicht leicht, definitiv nicht.
Ja, recht vielen Dank für diese Auskünfte. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie natürlich alles Gute.
Dankeschön.
Und denken Sie öfter mal an Ihre Rente.
Das werde ich tun, ja, auf jeden Fall nach diesem Gespräch. Ich werde mich gleich dran setzen.
So, Fabian, was bleibt?
Hoffnung.
Hoffnung darauf, dass die Lücke bei den Renten zwischen Frauen und Männern kleiner wird?
Und dass Familienarbeit so anerkannt wird, wie sie es verdient.
Also, wenn ich da so auf meine Kinder schaue, bin ich guter Hoffnung. In beiden Familien sind beide Partner Vollzeit tätig und sie haben die Familienarbeit gut aufgeteilt. Obwohl das in den letzten 2 Jahren gar nicht so einfach war, mit mehrfacher Quarantäne und Homeschooling.
Was könnte denn die Politik noch beisteuern, damit Familienarbeit angemessen honoriert wird?
Na, zum Beispiel im Rentensystem die Leistungen der Familien, die Kinder großziehen, generell besser berücksichtigen. Schließlich sichern diese Familien überhaupt die Zukunft des Rentensystems ab, weil sie nämlich Kinder haben.
Da gab es doch mal einen Vorschlag.
Ja, die Bertelsmann Stiftung hat vor einigen Jahren mit Wissenschaftlern eine Art Kinderrente entwickelt. Aber da sind wir schon bei einem ganz anderen Thema.
Und das soll auch zu anderer Zeit vertieft werden. Wir hoffen, die heutige Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.